Guten Abend am Donnerstag zu 18:20. Hier ist das Abendjournal. In einer Stunde fassen wir kompakt die Themen des Tages zusammen. Informativ, hintergründig und vor allem kritisch. Und das sind sie, unsere Top-Themen in dieser Sendung. Kein Bargeld mehr, Klarnamenpflicht im Netz, immer neue Forderungen, warum der Staat immer genauer hinschauen will in dieser Stunde. Außerdem hat die Tagesschau iranische Propaganda gesendet. Ein Beitrag sorgt für massive Zweifel und wir fragen nach, was steckt hinter Bildern aus dem Iran, die Frauen ohne Kopftuch in der Öffentlichkeit zeigen? Und Kitas zu teuer, Busse gestrichen, Schwimmbäder dicht. Die Finanzkrise der Kommunen trifft jeden. Während oben Milliarden verteilt werden, kommt vor Ort nichts an. Wer ist schuld? Wir analysieren die Lage in einer Viertelstunde. Schön, dass Sie mit dabei sind. Ich bin Christian Erdmann-Zewski und wir steigen auch gleich ein mit unserem ersten Thema. Es geht um Windräder. Sie sollen ja Deutschland retten. Ja, so jedenfalls ist die politische Linie aus Berlin. Aber vor Ort, besonders im Osten, kippt die Stimmung zunehmend. In Sachsen formiert sich Widerstand in Stadträten, in Gemeinden, mitten in der CDU. Und eine Frau steht exemplarisch für diesen Kurswechsel. Kerstin Körner, Oberbürgermeisterin von Diepoldiswalde, eine Stadt mit knapp 15.000 Einwohnern. Sie war früher selbst mal für Windkraft, heute kämpft sie dagegen. Auch, weil sie die Realität direkt vor ihrem Büro erlebt. Ein Windrad, das nicht selten stillsteht und Bürger, die sich übergangen fühlen. Die absurde Vorgabe für Kommunen nämlich bisher, 1,3% der Fläche müssen kurzfristig ausgewiesen werden, unabhängig von der realen Energieproduktion. Der Protest von Kerstin Körner hat es inzwischen bis nach ganz nach oben geschafft. Auf dem CDU-Bundesparteitag konnte sie etwa mit Kanzler Friedrich Merz sprechen und hat auch einen Antrag durchbekommen. Dabei geht es um viel Geld, Geld für klamme Gemeinden, ja, aber auch um sozialen Frieden, um Akzeptanz und um die Frage, ob Politik noch auf die hört, die direkt betroffen sind. Genau darüber sprechen wir jetzt mit Kerstin Körner. Einen schönen guten Abend wünsche ich Ihnen. So, ich höre die Frau Körner im Moment nicht.
Hallo.
Jetzt höre ich Sie. Wunderbar, schön, dass wir zusammenkommen. Ja, ich hatte es gerade gesagt, Sie haben vor Ihrem Dienstbüro selbst einen Windrad, auf das Sie schauen. Ich meine, da erwarte ich doch eine freudige Befürworterin. Oder was stimmt mit dem Windrad nicht?
Also wenn ich jetzt gerade rausgucke, es ist noch herrlicher Sonnenschein. Das Rad steht, glaube ich, schon den ganzen Tag still. Und das schon seit einer ganzen geraumen Zeit.
Okay, das erklärt es natürlich. Das heißt, wenn ich das richtig verstehe, die Leistungsfähigkeit wird aus Ihrer Sicht überschätzt. Oder was hat bei Ihnen letztendlich dazu geführt, dass Sie von der Windkraftbefürworterin zur Gegnerin wurden?
Naja gut, als Befürworterin, ich sage mal so, ich stand den erneuerbaren Energien natürlich und der Energiewende offen gegenüber. Aber manchmal holt ihn die Realität ja ein. Und wir haben dieses Windrad, letztes Jahr ist es gebaut worden, es ist reichlich 200 Meter hoch. Und ich sehe es, wie gesagt, von meinem Bürostuhl aus. Und was mir immer auffiel, ist, dass es stand. Und da hatte ich mal so eine Statistik angefangen, Uhrzeit, wie ist das Wetter und steht es oder dreht sich. Und dann habe ich gedacht, Mensch, das Ding hat ja mehr Urlaubstage als ich, da stimmt was nicht. Und so habe ich mich vor circa einem Jahr damit angefangen zu befassen, näher zu befassen, auch unsere Werte uns anzuschauen, was tun wir denn hier, weil das ist ja nicht das einzigste Windrad, wir haben in Summe jetzt schon 10 hier. Und ja, so kam bei mir so der Verdacht auf, dass da das eine mit dem anderen nicht ganz stimmt und es unwahrscheinlich schwierig ist für Laien, wie ich mich selber auch noch bezeichnet habe zu dem Zeitpunkt, zwischen dem Fakt und einer Meinung zu unterscheiden, was jetzt hier stimmt. Und umso tiefer man eingestiegen ist in dieses Thema, umso mehr hatte ich das Gefühl, dass das, was vielleicht vor einem Jahr noch so ein bisschen rumorte, dass ich mich aber unbedingt vor meine Bürger stellen muss an dieser Stelle, weil hier stimmt was nie. Und wenn Politik erkennt, dass da was nie in die richtige Richtung läuft, denke ich, hat sie die Verantwortung oder erwarte ich, dass sie die Verantwortung hat, nachzusteuern. Und ich denke, an diesem Punkt sind wir.
Und so hat der Stillstand dieses Windrades, der schon lange andauert, zu ziemlich viel Bewegung bei Ihnen im Stadtrat geführt. Sie haben eine Resolution verabschiedet. Was genau steht denn da drin?
Genau, wir haben im letzten Herbst einen Beschluss gefasst, dass der Stadtrat beschließt, grundsätzlich alle rechtlich zulässigen Möglichkeiten auszuschöpfen, um die zukünftige Errichtung von weiteren Windkraftanlagen im Gemeindegebiet der Stadt Diepoldiswalde und aller seiner Ortsteile zu verhindern. Das ist ja vorsichtig formuliert, sagt aber ein klares Ziel. Letztlich haben wir aktuell ja eine Bundesgesetzgebung, die das auch privilegiert, den Ausbau von Windrädern und das Ausweisen von Flächenzielen, was damit einhergeht. Das ist da, wo ich gesagt habe, hier müssen wir was dagegen unternehmen. Das ist also völliger Blödsinn, dass wir hier Planwirtschaft wie zu DDR-Zeiten vollziehen, dass wir irgendeine Planzahl nehmen, die wir umsetzen müssen, ohne zu wissen, was am Ende da für eine Strommenge rauskommt und was wir für eine Strommenge brauchen. Dann habe ich mir die Zahlen von meiner Stadt angeguckt. Wir kriegen da jedes Jahr so eine Übersicht, wie viel Prozent erneuerbare Energien wir schon erzeugen und produzieren. Da lagen wir noch vor, also 2022 bei um die 40%, lagen Ende 2024 bei 64%. Jetzt haben wir noch eine riesengroße Freiflächenanlage, das Windrad noch dazu geschätzt. Ich habe die Abrechnungszahlen für 25 noch nicht. Liegen wir jetzt irgendwas bei 70%. Und das ist schon unwahrscheinlich viel, was die Stadt Dippoldiswalde tut. Und wenn man sich dann die Zahlen anschaut, dass Windkraft tatsächlich abgeregelt wird, weil viel zu viel Solarstrom kommt und das Netz ja stabil bleiben muss, wir keine Lösungen haben, wie wir das speichern können, beziehungsweise dorthin transportieren, wo es gerade gebraucht wird. Aus dem Grund macht das überhaupt gar keinen Sinn, erstmal wie verrückt Windkraftanlagen zu bauen, um dann zu überlegen, wie kriegt man den Strom irgendwo hin und wie können wir den vielleicht speichern? Das muss zusammengedacht werden.
Jetzt ist das eine Dippoldiswalde. Jetzt haben Sie aber auch schon von den Bundeszielen und dem damit ja gewünschten Flächenfraß letztendlich gesprochen. Deswegen sind Sie mit einem Antrag auf den CDU-Bundesparteitag gegangen. Was haben Sie dort erlebt? Wie wurde der Antrag dort diskutiert und vor allem auch abgestimmt?
Genau, das hat ja auch noch eine kleine Vorgeschichte. Ich glaube an demokratische Prozesse. Deswegen habe ich das Ganze über den städtischen Prozess in die CDU des Kreises gebracht, danach auf die CDU-Parteitag des Landes Sachsen. Und der wurde überall mit großer Mehrheit verabschiedet, dass die Abschaffung des Flächenzieles klares Ziel ist. Das war auch der Ziel beim Bundesparteitag in muss ich schauen, wann das gewesen ist. Ist noch gar nicht so lange her. Das war am 20. Februar in Stuttgart. Februar. Und genau, dort haben wir dann den Antrag eingebracht als sächsische CDU. Und auch dort ist er mit einer großen Mehrheit beschlossen worden. Und da sage ich jetzt mal, das ist die Hälfte der Koalition, die sozusagen schon mal gesagt hat, Flächenziel muss abgeschafft werden. Und ich hatte die Chance, am Rande des Parteitages mit unserem Bundeskanzler über die Thematik zu sprechen. Er war sehr gut vorbereitet auf das Thema und sprach mir aus dem Herzen. Von daher hoffe ich jetzt, dass endlich auch mit dem Koalitionspartner entsprechend gesprochen werden kann, dass wir dann am Ende dieses Flächenziel endlich aus dem Gesetz rausbekommen. Weil das ist das, wovor wir jetzt stehen. Planziel 1,3% soll umgesetzt werden. Und da wird ja so ein bisschen mit Pest und Cholera gespielt. Wenn das Gesetz bleibt und wir bis Ende 27 keine 1,3% ausgewiesen haben, dann kann ab 1.1.28 überall gebaut werden im Außenbereich. Da spielt es überhaupt gar keine Rolle mehr, ob es da einen Plan gibt oder nie. Und was noch dazu kommt, in Sachsen haben wir ja aktuell die 1.000 Meter Abstand zur Wohnbebauung. Auch diese würde fallen, wenn das Gesetz nie geändert wird und wir keinen Plan aufgestellt haben. Und das ist so eine Schwierigkeit, die wir jetzt haben. Wir arbeiten gegen die Zeit. Aber ich bin der felsenfesten Überzeugung, dass wir das gemeinsam hinbekommen, weil wir fordern ja nichts, was in irgendeiner Form die Energiewende einen gravierenden Rückschritt bedeutet, sondern dass wir einfach mit technologieoffenen Augen gucken, wie können wir es insgesamt meistern.
Jetzt muss man auch sagen, Sie bekommen als Kommune ja auch Einnahmen, wenn Sie Windräder haben. Angesichts Klammerkassen ist das nicht dann doch ein Argument, es doch irgendwie zu tun, weil irgendwie muss das Geld ja reinkommen. Das haben Sie auch, das Problem.
Grundsätzlich klingt das erstmal als eine coole Idee, aber die ist es tatsächlich nie, weil die Einnahmen zum Beispiel von diesem Windrad, da können wir ja offen drüber reden, waren im letzten Jahr 27.000 Euro und diese Einnahmen dürfen ausschließlich für akzeptanzfördernde Maßnahmen beziehungsweise für freiwillige Aufgaben verwendet werden. Da ich aber meine Pflichtaufgaben überhaupt gar nicht erfüllen kann, weil auch dort schon ein Defizit in den Kassen ist, ist das absolut schizophren der Bürgerschaft zu erklären, wir können euch jetzt dort ein Dorfgemeinschaftshaus mit goldenen Türklinken hinbauen über die Jahre, aber die Straße, die da hinführt, die ist Loch an Loch, die kann ich leider nicht reparieren. Das macht keinen Sinn.
Und im Prinzip sagen Sie, das ist ein gewisser sozialer Unfrieden, der da dann auch herrscht. Merken Sie das bei sich vor Ort? Wie äußert sich das konkret bei Ihnen?
Ja, wir haben natürlich Bauern, die Landfläche haben, wo gegebenenfalls so ein Windrad draufgebaut werden kann. Und dort geht es um große Summen, die im Jahr zur Verfügung gestellt werden von den Windparkbetreibern für die Bauern, die dort einen Vertrag abschließen, wo der Bauer, also ich habe es in Gebieten in Dippoldiswalde zum Glück noch nie, aber in einem Planungsverband erlebt, dass jemand da vor Jahren unterschrieben hatte, sich später überlegt hat, vielleicht könnte ich ja doch aus dem Vertrag aussteigen, ging aber nie. Dort ist es in dem Ort so, wenn der Bürger reingeht, gehen die anderen aus dem Laden raus. Und also man kann ja irgendwo auch beide Seiten verstehen. Ne? Sie haben ein Ackerland, der so gut wie keinen Ertrag bringt, dann wird ihnen eine sechsstellige Summe im Jahr für 20 Jahre angeboten. Da muss man schon ein Patriot sein und sagen, ich verzichte auf dieses Geld zugunsten meiner Heimatstadt. Also ich kann das nachvollziehen, dass da durchaus auch der eine oder andere bei dem Geld schwach wird. Auf der anderen Seite hoffen wir natürlich darauf, dass niemand unterschreibt, weil Enteignungen gibt es natürlich nie. Also es muss immer noch irgendjemanden geben, der sagt, ich stelle mein Land zur Verfügung und auf meinem Land dürft ihr Windkraftanlagen bauen. Und da wird natürlich Druck gemacht auf die Grundstückseigentümer.
Das wollte ich genau zum Schluss noch fragen. Wie groß ist denn da eigentlich auch die Lobby, die wirklich ja, Druck ausübt? Erleben Sie das konkret?
Ja. Also selbst bei, ich wäre jetzt nie als Windkraftbefürworter geführt und bei den Gesprächen mit Windparkbetreibern, das kriege ich schon sehr stark mit, was da für ein Druck ist, diese Flächen da zu bebauen. Und ich vermute mal, dass auch allen klar ist, dass das Zeitfenster, wo das noch möglich ist, ne, Frau Reiche hat ja doch das ein oder andere Mal jetzt schon erwähnt, dass es dort Änderungen geben wird, dass diese Entschädigung, wenn die Windkraft abgeschalten wird, dass es die nicht mehr geben soll, das wird ja unlukrativer für die Betreiber. Und deswegen ist der Druck groß, jetzt diese Unterschriften zu bekommen, diese Flächen sich zu sichern, um dann auch bauen zu können. Und der Druck der Bevölkerung zur Abschaffung genau dieser Rahmenbedingungen, der wächst immer mehr. Und ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, ich stehe da vorne an. Nicht, weil ich die Energiewende grundsätzlich in Frage stelle. Das möchte ich immer wieder betonen. Aber wie es gemacht wird, das macht keinen Sinn.
Ein Thema weit mehr als nur mit ökologischer Dimension, emotional, politisch, ganz konkret vor Ort die Windenergie. Ganz herzlichen Dank an Kerstin Körner, Oberbürgermeisterin von Diepoldiswalde in Sachsen. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend.
Vielen Dank. Tschüss.
Ja, tschüss. Und weil wir eben schon von Pflichtaufgaben gesprochen haben und die Kommunen, die das Geld alles nicht mehr haben, genau darüber sprechen wir in wenigen Minuten an dieser Stelle. Das Abendjournal am Donnerstagabend. Deutschlands Städte und Gemeinden, wir haben es gerade eben gehört, stehen finanziell mit dem Rücken zur Wand. Während Bund und Länder Rekordsteuereinnahmen verbuchen, rutschen die Kommunen immer tiefer ins Minus. 25, knapp 30 Milliarden Euro Miese allein im vergangenen Jahr. Ein historischer Höchststand. Und die Aussichten, ja, die sind noch düsterer. Denn die Kosten, sie steigen weiter, Sozialausgaben explodieren, Tarifabschlüsse treiben die Personalkosten und gleichzeitig brechen wichtige Einnahmen wie die Gewerbesteuer weg. Einige Kommunen müssen übrigens schon Millionen an Gewerbesteuern zurückzahlen. Hinzu kommt ein strukturelles Problem. Immer mehr Aufgaben werden von oben beschlossen, aber vor Ort bezahlt. Die Folge, ja, die spüren die Bürger dann ganz konkret. Marode Schulen, geschlossene Schwimmbäder, gestrichene Buslinien und gleichzeitig wächst der Investitionsstau auf über 200 Milliarden Euro an. Die große Frage also, Ist das alles nur eine vorübergehende Krise oder steckt das System der kommunalen Finanzierung ganz grundsätzlich in der Schieflage? Darüber spreche ich jetzt mit dem Wirtschaftsjournalisten Oliver Stockern. Schönen guten Abend, ich grüße Sie.
Ja, schönen guten Abend.
Ja, die Kommunalverbände schlagen Alarm. Wie dramatisch ist denn die Situation wirklich?
Die Wahrheit ist, wir erleben gerade die größte kommunale Finanzkrise seit Jahrzehnten, im Grunde genommen seit der Wiedervereinigung. Den Städten fehlt nicht nur das Geld für Prestigeobjekte, sondern es geht jetzt wirklich ans Eingemachte. Es geht um die Grundversorgung. Das System kippt. Es kippt langsam, aber es kippt inzwischen sichtbar. Sie haben es ja eben in der Anmoderation gesagt, das kommunale Defizit liegt bei etwa 30 Milliarden, mehr als 30 Milliarden im Jahr 2025. Dieses Jahr dürfte es noch schlimmer werden. Und der Deutsche Städtetag, der spricht von der größten Finanzkrise der Kommunen im Nachkriegsdeutschland.
Jetzt ist ja auffallend, dass der Bund ganz oft Dinge beschließt, die dann massive Auswirkungen eben auf die Kommunen haben. Also Stichwort Investitionssofortprogramm der Bundesregierung. Das sollte so der Wachstumsbooster schlechthin sein, aber für Kommunen ist es dann genau der Gegenteil. Die können noch weniger investieren. Warum ist denn das so?
Das Problem ist, der Bund verteilt Geschenke und sonnt sich dann in dem Erfolg, den die vielleicht ihm bringen. Die Parteien sonnen sich in dem Erfolg, was getan zu haben. Aber bezahlen müssen am Ende die Kommunen und die stehen im Regen. Und was dann als Konjunkturprogramm auf Bundesebene gedacht ist, führt vor Ort zu deutlich weniger Einnahmen. Und genau das ist natürlich auf der Ebene, wo investiert werden soll und wo wir das alle merken, als Bürger der Städte, als Bewohner von Städten, ist das ein Desaster, denn die Kommunen werden absolut ausgebremst.
Was ist denn im Moment der größte Kostentreiber? Sozialausgaben, Personal, Inflation, wo hakt es besonders?
Ja, der größte Sprengsatz sind einfach schon die Sozialausgaben. Sie steigen ständig und das Problem ist eben auch dabei, die Kommunen können sie fast nicht beeinflussen. Da ist eine finanzielle Dynamik hinter, die sich selbst immer weiter verstärkt. Die Sozialabgaben, die sind in den vergangenen 10 Jahren mehr als die Hälfte, um mehr als 50% gestiegen und in vielen Großstädten machen sie inzwischen mehr als ein Drittel des gesamten Haushalts aus. Also da ist wirklich der Wurm drin.
Um mal das Dilemma der Kommunen so ein bisschen zu beschreiben. Ganz aktuell zum Beispiel regen sich einige Städte auf. Der Bund hat jetzt die Preise für die Bundesdruckerei erhöht, also zum Beispiel für den Reisepass, wenn man den beantragt. Der kostet die Kommune jetzt bei der Bundesdruckerei rund 30 Euro. Die Kommunen kriegen vom Bund aber für jeden Ausweis maximal 27 Euro, für Kinder und so weiter noch weniger. Ist das ein Einzelbeispiel oder hat das schon System?
Ja, das ist genau so, wie Sie es beschreiben und das ist kein Detail, sondern das ist wirklich ein Muster. Der Bund erhöht Kosten und die Kommunen bleiben dann darauf sitzen. Der Reisepass ist da nur das, ja, ich würde sagen, sichtbarste Beispiel für dieses systematische Problem. Bei jedem Pass entsteht den Kommunen aktuell ein realer Verlust, weil eben die Erstattung unter den tatsächlichen Kosten liegt. Und das geht natürlich so nicht weiter. Da ist der Deutsche Städtetag wirklich auf dem richtigen Trip, wenn er sagt, so nicht mit uns.
Ja, ich mache das mal an einem Beispiel, die Stadt München zum Beispiel. Da wissen wir, die ist jetzt, gelinde gesagt, komplett pleite. Wie ist die Situation da und was sind die ganz konkreten Auswirkungen? Also wo merken die Bürger die Krise zuerst?
Ja, die Krise in München, die kommt nicht mit einem großen Knall, sondern sie kommt schleichend. In München ist es so, dass die Stadt inzwischen kein Geld mehr hat für Investitionen. Das heißt, alles, was sie investieren will, wo sie etwas neu machen will, U-Bahn bauen will, Parks erweitern will, Straßen bauen will, Brücken herstellen will. All das muss sie auf Pump machen. Und das hat natürlich zur Folge, dass sich Projekte verzögern, dass zum Beispiel in der Verwaltung gespart wird und der Service langsamer wird, dass irgendwo die Gebühren steigen. Und im Prinzip all das, was das Leben angenehm macht, was das Leben in unseren Städten lebenswert macht, da wird gekürzt und da wird gespart.
Jetzt muss man immer dazu sagen, Bayern geht es noch vergleichsweise gut. Rheinland-Pfalz, 35 Jahre SPD regiert, sieht da ganz anders aus. Also Pirmasens zum Beispiel habe ich mir den Haushalt angesehen. Wenn die ihre Pflichtaufgaben, also das, was Bund und Länder ihnen übertragen, erfüllt haben, dann ist der Haushalt schon im Minus. Ich meine, was bleibt mir denn da als Möglichkeit? Hundesteuer, Zweitwohnungssteuer, Grundsteuer in Schwindel erhöhende Höhen steigen lassen? Oder wie reagiert zum Beispiel eine Stadt wie Pirmasens?
Es ist richtig, so eine Stadt hat eben überhaupt keinen Handlungsspielraum mehr, sondern muss auch die laufenden Ausgaben schon über Kredite finanzieren, was natürlich auf Dauer absehbar in die Pleite führt und was dazu führt, dass nicht mal mehr das Nötigste bezahlt werden kann. In so einer Stadt wird es dann schwierig für Bürger zu leben. Und es kann natürlich sein, dass dann die Bewohner mit den Füßen abstimmen und sagen, nee, dann ziehe ich aber anderswo hin, anderswo, wo vielleicht der Bus häufiger fährt, wo er vielleicht, wo vielleicht der Kindergarten, die Kindertagesstätte billiger zu haben ist und wo vielleicht auch noch das öffentliche Schwimmbad geheizt ist. Und das sind alles Dinge, die dann nicht mehr stattfinden und eine Stadt unattraktiv machen und zu einer schrumpfenden Einwohnerschaft führen.
Gleichzeitig sagen Bund und Länder oder winken immer mit jeder Menge Förderprogrammen, die das Ganze dann ausgleichen sollen. Dafür müssen dann, muss man dazu wissen, Kommunen teils Eigenanteile zahlen und Pirmasens ist garantiert dann schon zu arm für Fördergelder, würde ich jetzt mal sagen. Aber finanziert wird ja vor allem ohnehin immer nur das, was gerade gefördert wird und nicht das, was die Menschen sich am dringendsten wünschen. Wie sehen Sie das? Ist die Förderpolitik gescheitert oder dann doch die letzte Hoffnung für die Kämmerer?
Nein, Förderprogramme sind vielleicht ein Pflaster, aber sie sind auf jeden Fall keine Therapie. Die Wunde darunter, die gärt und schwelt weiter und die besteht eben darin, dass immer mehr Leistungen auf die Kommunen verlagert werden, ohne dass der Bund, der das bestimmt, dafür auch bezahlt. Also Förderprogramme helfen punktuell, sie lösen das Grundproblem nicht und das Grundproblem ist sind die mangelnden Einnahmen der Kommunen, die dann eben in der Konsequenz dazu führen, dass auch Förderprogramme gar nicht abgerufen werden können, weil da ein Eigenanteil der Kommunen erforderlich ist, den sie dann häufig gar nicht mehr aufbringen können.
Das heißt, wir halten fest, also Bund und Länder halten sich zum einen nicht ans Konnexitätsprinzip, also wer bestellt, muss auch zahlen. Dann sind die Kommunen strukturell unterfinanziert. Dann jetzt aber die Lösung. Wie könnte die Finanzierung denn aus Ihrer Sicht auf neue Beine gestellt werden?
Ja, es gibt im Grunde genommen zwei Ansätze. Das eine ist, die Kommunen könnten einen höheren Anteil aus den Gemeinschaftssteuern erhalten. Also ein höherer Anteil aus der Mehrwertsteuer und aus anderen direkten und indirekten Steuern. Da ist natürlich bloß das Problem, dass das Geld dann am Ende dem Bund fehlt. Und wir wissen auch, der Bund ist mehr als klamm, hat auch Haushaltslücken in Milliardenhöhe. Und das wäre eigentlich nur eine Verlagerung, rechte Tasche, linke Tasche. Wenn man in der Stadt lebt, ich lebe zum Beispiel in Düsseldorf, dann erlebt man auch, dass in den Kommunen häufig eine Lähmung stattfindet, weil die Bürokratie sich selbst blockiert, weil digitale Prozesse noch nicht funktionieren. Meiner Meinung nach ist hier der größte Treiber und der größte Hebel, um Geld zu sparen und Verwaltung schlanker aufzustellen. Da müssen die Kommunen ran, die müssen einfach das, was Unternehmen seit Jahren oder Jahrzehnten machen, nämlich digitalisieren, das muss auch in den Kommunen schneller und zügiger stattfinden. Das fordern alle, aber wenn es dann umgesetzt werden soll, dann hapert es. Aber da wäre in der Tat ein großer Hebel.
Was aber natürlich auch wieder Geld kostet. Was wären die aus Ihrer Sicht wichtigste Sofortmaßnahme, um den Kommunen jetzt kurzfristig neue Luft zu verschaffen?
Naja, der wichtigste Hebel sind natürlich das, was wir vorhin schon genannt haben, die Sozialausgaben. Die sind einfach zu hoch und den größten Druck oder die größte Entlastung könnte man natürlich dort schaffen, wenn man den Kommunen wieder Luft verschafft und sie nicht die Sozialausgaben allein stemmen müssen. Allein die Kosten für Unterkunft und Heizung im Bürgergeld gehen bundesweit in zweistellige Milliardensummen. Und wenn hier eine stärkere Beteiligung des Bundes stattfinden könnte, dann wären den Kommunen da deutliche Ersparnisse in Sichtweite.
Die Kommunen sind pleite, Schulen marode, Steuern und Abgaben vor Ort steigen und steigen. Woran das liegt, hat uns der Wirtschaftsjournalist Oliver Stock erklärt. Ganz herzlichen Dank und Ihnen einen schönen Abend.
Ja, danke gleichfalls.
Ja, bei uns geht es in wenigen Sekunden weiter mit diesem Thema. Eine Frau im Iran auf offener Straße ohne Kopftuch hat uns die Tagesschau als ganz normal in einem Beitrag verkauft. Wirklich echt oder eingekaufte iranische Propaganda? Gleich bei uns hier in 1820, dem Abendjournal. Mm-hmm. Ja, bevor wir gleich zur unglaublichen neuen Freiheit im Iran kommen, also zumindest laut Tagesschau, da habe ich noch einen Schmankerl für Sie. Denn manchmal fragt man sich ja, wo sind eigentlich all die Menschen, die ähnlich ticken wie ich? Die Dinge hinterfragen, die zuhören wollen, die sich nicht mit dem Erstbesten zufrieden geben. Die Antwort ist ganz einfach. Ein ziemlich guter Teil davon hat sich bereits gefunden, und zwar im Kontrafunk-Hörerbund. Der ist nämlich kein trockener Förderverein, sondern eine richtig lebendige Gemeinschaft. Menschen, die wollen, dass dieser Sender hier wächst und gedeiht und nicht nur zuhören, sondern auch dazugehören möchten. Da erfährt man nämlich zuerst, was bei uns passiert, lernt die Stimmen hinter den Mikrofonen kennen und trifft die Macher des Kontrafunks dann auch mal ganz persönlich. Also ja, echte Menschen, echte Gespräche, ganz ohne Filter. Und das Schöne ist, man merkt schnell, man ist nicht allein mit seinen Gedanken. Ganz im Gegenteil, das sind viele, die ganz ähnlich denken, ähnlich fühlen, ähnlich fragen. Und genau daraus entsteht dann etwas, tja, das heute gar nicht mehr so selbstverständlich ist, nämlich echte Verbundenheit. Wenn Sie jetzt denken, hey, das klingt gut, da würde ich gern dazugehören. Ja, dann schauen Sie doch mal vorbei auf bund.kontrafunk.radio. Werden Sie Teil dieses Kreises, bringen Sie sich ein, seien Sie dabei. Sie werden merken, das macht nicht nur Sinn, das macht auch richtig Freude. bund.kontrafunk.radio. Ein Beitrag in der Tagesschau und plötzlich stehen ganz grundsätzliche Fragen im Raum. Wie glaubwürdig ist die Berichterstattung der ARD eigentlich noch? Auslöser ist ein Film aus dem Iran. Eine Frau, angeblich Lehrerin, zeigt ihren Alltag in Teheran. Auf der Straße, mit Hund, ohne Kopftuch, erstaunlich frei. Aber genau das sorgt für massive Zweifel. Ohne Kopftuch im Iran, das ist nämlich lebensgefährlich. War das wirklich ein authentischer Einblick oder hat sich die Tagesschau bewusst oder unbewusst von einem System instrumentalisieren lassen, das für Repressionen und Propaganda bekannt ist? Kurzum, woher kommen diese Bilder? Eingekauft bei regimenahen Medien? Meine Kollegin Katharina Schmieder hat dazu recherchiert und nachgehakt und sie stellt unbequeme Fragen an die ARD, an journalistische Standards und an den Umgang mit Bildern aus Diktaturen. Guten Abend, Katharina, ich grüße dich.
Guten Abend, Christian. Schön, dass ich hier bin.
Ja, allerdings, da freuen wir uns vor allem drüber. Erklär uns als erstes mal kurz, was genau zeigt dieser Tagesschau-Beitrag?
Du hast es im Großen und Ganzen schon umrissen. Es zeigt den Alltag einer 45-jährigen Lehrerin, die wohl Single ist und alleine in einer Wohnung lebt und nur noch vor die Haustür geht, um mit ihrem Hund Gassi zu gehen. Und sie ist während des ganzen Beitrags unverschleiert. Und dann zückt sie ihr Handy, scrollt darauf rum. Man sieht den Screenshot eines Posts von Donald Trump auf Truth Social. Und sie erklärt dann, dass sie wütend ist auf Trump, weil er ja mit Bombardierungen gedroht hat. Und ja, im Anschluss, als es lief am Ostermontag, sage ich mal, ging eine ziemliche Debatte auf Twitter los. Also da haben sich ganz viele Exil-Iraner gemeldet und viele andere haben angemerkt, dass da so einiges nicht stimmen kann. Nämlich, was du auch schon angesprochen hast, die Verschleierung. Dann die Sache mit dem Hund. Denn zum Beispiel war es so, dass Natalie Amiri, das ist ja auch eine bekanntere Nahost-Korrespondentin der ARD, mal einen Beitrag gemacht hat darüber, dass seit 2019 Hunde komplett unerwünscht sind, weil sie eben als schmutzige Tiere im Islam gelten und dass es eben nicht erwünscht ist, dass die Leute mit diesen Hunden Gassi gehen und dass es eben jederzeit sein kann, dass Anhänger des Regimes kommen oder eine Miliz und dann sozusagen die Hunde konfisziert. Also so einfach geht das wohl nicht. Dann wurde angemerkt, dass der Iran ja zurzeit einen Internet-Blackout hat für die normale Bevölkerung und dass sozusagen der freie Zugang zum Internet nur den Anhängern des Regimes gestattet ist. Ja. Dann kamen andere Zweifler.
Erzähl weiter, genau. Diese Zweifel interessieren mich genau, was besonders inszeniert dann tatsächlich dabei wirkt. Insofern erzähl gerne weiter.
Genau, viele haben angemerkt, dass die Wohnung irgendwie nicht wirkt, als würde sie dieser Frau gehören. Ich muss dazu sagen, diese Frau hatte ein relativ modisches Erscheinungsbild. Die hatte irgendwie so eine Latzhose an und so ein Paisley-Oberteil. Also die war jetzt nicht, sage ich mal, extrem islamisch-konservativ gekleidet, auch ohne Kopftuch. Ja. Das wirkte alles sehr westlich. Und ich habe mir diese Debatte da am Montagabend angeschaut. Und ja, es ist ja oft so, dass in Social Media sowas sehr schnell hochkocht. Ja. Und ich habe mir dann eben am Dienstag diese ganzen Punkte mal genommen und habe mal dazu recherchiert. Und da kamen sehr interessante Sachen raus, nämlich, dass beispielsweise mit dem Internet ist es so, dass der Iran bestimmte Messenger-Apps durchaus zur Verfügung stellt, auch während des Blackouts. Das ist zum Beispiel eine App namens Bail, mit der kann ja gechattet werden, aber man kann eben auch Zahlungen damit abwickeln. Und das ist eine App, die von dem Regime auch empfohlen wird. Die haben natürlich auch Zugang dazu, die ist nicht Ende zu Ende verschlüsselt und da kann eben auch die Kommunikation mit dem Ausland gedrosselt werden. So. Und diese App nutzt diese Protagonistin in diesem Beitrag. So, das war also schon mal ganz interessant, ja. Dann dieses mit dem Hund, ja, es ist tatsächlich so, wie ich gerade eben schon gesagt habe, mit dem Beitrag von Nathalie Amiri. Und es ist zudem sehr komisch, weil diese Einstellung, die man während des Spaziergangs sieht, nicht so wirklich referenzierbar sind. Also man sieht nicht, sage ich mal, irgendwelche Geschäfte oder Gebäude im Hintergrund, wo man sagen könnte, okay, das kann man jetzt auch so auf Google Maps in Teheran finden, wo das sein soll. Ich habe mir auch ganz am Anfang überlegt, spielt es überhaupt in Teheran? Weil der große Teil ist ja in einer Wohnung gedreht und diese Außenszenen sind nicht wirklich zuordnenbar. Ist es vielleicht in der Türkei gedreht worden und dann wird das eben so umgemauschelt. Wir haben ja schon ganz viele komische Tiefschläge erlebt beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Und dann habe ich mich mal rangemacht, weil da haben viele halt auch angemerkt, so ja, das ist ja so komisch, die hat ja so E-Gitarren da hinten an der Wand hängen. Und das wissen wir ja, so Rockmusik, Metalmusik und sowas ist komplett unislamisch. Ja? Und wie kann das denn sein? Weil man muss ja eins sagen, diese Frau äußert sich pro Regime, wenn sie gegen Trump Äußerungen tätigt. Ja, das ist vom Regime gewünscht. Und gleichzeitig hat sie eine betont westliche Kleidungsstil, Auftritt und so weiter. Und das ist eben der Punkt, der viele stutzig macht. Und da lautet eben die Kritik, oder hat das Regime einen schönen Propagandabeitrag gemacht. Man nimmt eine Frau für das deutsche Fernsehen, die richtet man besonders westlich her und die sagt dann eben Sachen im Sinne des Regimes. Ja? Und insofern...
Da stelle ich mir so ein bisschen, ich gehe mal kurz dazwischen die Frage. Also wir reden über eine offenbar, weil sie in dieser Regierungs-App drin ist, über eine regienahe Lehrerin in Teheran, die aber jetzt, ich sage mal, unerwünschte Hunde mit sich führt und kein Kopftuch trägt, wenn sie aber sehr regierungsnah ist. Da muss doch bitte schön die ARD entweder stutzig werden oder wie hat sie diese eine Person gefunden? Oder anders gefragt, wie reagiert denn die ARD? Was sagt die selbst dazu? Ist das eigenes Material gewesen? Nach eigenen Angaben?
Es gab ja einige Presseanfragen, unter anderem von der Welt, vom Kollegen Lemmer, aber auch die Bild und so weiter. Die haben alle Anfragen gestellt. Und der BR, der für diesen Beitrag verantwortlich ist, sagt, nein, 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 das ist ganz toll, das kommt von unserem Studio aus Teheran und das ist alles nach journalistischen Standards produziert worden. Wenn man da aber richtig rein recherchiert, das habe ich gemacht, dann, und ich habe meinen Einstiegspunkt für diese Recherche waren eben diese Musikinstrumente. Und da habe ich mal überlegt, so bin ich, hat mich diese ganze Recherche im Endeffekt zur Metal-Szene geführt. Und dort posiert diese Protagonistin im Jahr 2019 im Kreis von verschiedenen Metal-Musikern. Sie ist die Einzige, die so einen Kopftuchschleier da trägt. Also im Iran haben die ja ganz oft den Pony frei und dann so einen Schal da irgendwie drum. Und die anderen Frauen auf diesem Bild haben das nicht. Und ganz interessant ist es dann, in diesem Beitrag sind eben verschiedene Protagonisten markiert. Und ich habe mir eben diese Wohnung, in Anführungsstrichen, von der Frau ziemlich genau angeschaut. Und ich dachte mir auch, das wirkt nicht wie die Wohnung von einer Lehrerin. Ja? Und das wirkt wie ein Proberaum, weil das wirkte, es war sehr abgenutzte, ranzige Möbel. Im Hintergrund standen noch Koffer von Musikinstrumenten, ein anderer Rollkoffer. Es wirkte sehr unaufgeräumt. Ich würde ja auch in der Wohnung einer Lehrerin erwarten, dass da ein Schreibtisch ist und ein Rechner und Bücher und sowas, ja. Das war da alles nicht. Und auch ganz seltsam war, dass zum Beispiel in der Küche alle Lebensmittel so verpackt waren, dass keine Logos zu sehen waren. Das fand ich irgendwie auch auffällig, ja. Also normalerweise, wenn du bei dir in der Küche einen Schrank aufmachst, dann siehst du ja Logos von deinen Lebensmitteln, ja, von den Verpackungen. Ja,
aber ja, nicht, ja klar.
Ne, wie auch immer. Also ich bin dann eben in dieser Metal-Szene da gelandet. Und es war auch eine ganz interessante Entdeckung. Die hat nämlich so ein selbstgebasteltes Sofa und da steht auch so Pflöcken, ja. Und dann ist da oben so eine Matratze und so draufgelegt. Und auf diesen Pflöcken war so ein Logo irgendwie. Das habe ich dann auch zuordnen können, denn genau diese Band, die dieses Logo nutzt, ist auch in diesem entsprechenden Instagram-Beitrag verlinkt. So, und dann dachte ich mir, dieser Raum ist der Proberaum von solchen Bands. Oder möglich, es gibt, ich habe da recherchiert, also es ist wohl auch so in Teheran, dass es viel so Underground-Treffs gibt, also wie so private Cafés oder so, wo sich Musiker treffen, ja. Und das scheint da wirklich üblich zu sein, dachte ich mir, ja, das kann gut sowas sein. Und auch diese erste Theorie, die geäußert wurde auf Twitter, da wurde, ist eben diese Tür zu sehen. Das ist eine sehr schwere Tür mit verschiedenen Schlössern. Da haben viele zuerst spekuliert, ob das ein sogenanntes Safe House ist, also so ein spezielles Sicherheitshaus für Anhänger des Regimes, um während Angriffen sicher zu sein. Und das konnte ich aber auch widerlegen, denn das ist tatsächlich eine sehr schwere Tür, die eben wohl auch, also sehr diebstahlsicher sein soll, aber eben auch Lärmschutz bietet. Also perfekt für so einen Proberaum. Ja. Und dann dachte ich mir, es ist ja eigentlich nicht verwerflich zu sagen, dass man hier eine Protagonistin hat, die lässt sich aber nicht in ihren eigenen vier Wänden filmen, sondern die ist hier bei ihren Freunden in einem Proberaum. Was ist denn dabei? Das kann man auch dazu sagen. Und das ist ein Punkt, sowas erwarte ich von der ARD, dass sie das sagen. Ja? Ich erwarte auch von der ARD, dass diese Sache mit dem Internet mal in dem Nebensatz erklärt wird. Da kann man ja sagen, dass im Iran ist derzeit ein Internet-Blackout, aber der Bail-Messenger funktioniert für die Einheimischen. Das ist eine App, die vom Regime ausgegeben wurde. Das würde ich erwarten bei so einem Beitrag. Dann würde sich die ARD auch sehr viel Kritik und ja, Negativkommentare in Social Media sparen.
Ja, ich versuche immer noch verzweifelt irgendwie zu verstehen, dass ein riesiges Flaggschiff mit einer Mega-Redaktion wie die Tagesschau, wenn sie so einen Beitrag abnimmt, nicht zumindest erstmal stutzig wird. Jetzt will ich denen zugutehalten, es ist sicherlich nicht ganz einfach, unzensiert aus dem Iran zu berichten. Trotzdem vielleicht mal ganz grundsätzlich, wenn du dich damit beschäftigt hast, wird die Realität im Iran in deutschen Medien denn dann insgesamt verzerrt dargestellt oder haben wir es hier wieder mal mit einem ARD-Thema zu tun?
Also ich glaube, so wie im öffentlich-rechtlichen Rundfunk berichtet wird, hat das immer einen bestimmten Drall. So. Und es gibt ja diese ganz große Erzählung im öffentlich-rechtlichen Rundfunk, dass Trump ein Faschist ist. Ja, das sehen wir auf allen Kanälen. Und wenn es gegen Trump geht und wenn diese Protagonistin sich wütend über Trump äußert, dann ist das, kriegt das einen grünen Haken dran. So. Jetzt ist es natürlich so, du hast vollkommen recht, es ist mit Sicherheit schwierig, aus dem Iran heraus zu berichten. Aber dann kann man das auch dazu sagen. Ja, man kann ja sagen, wir haben ja diesen Beitrag, wir möchten aber das einordnen und sagen, wir haben diesen Punkt und diesen Punkt und diesen Punkt. Das kann man ja alles über den Offsprecher lösen. Ich verstehe das nicht. Ja? Mhm. Und diese ganz bestimmte Schlagseite. Und wir machen ja auch hier im Kontrafunk sehr viel über den Iran. Und wir versuchen ja auch Pro und Contra zu bringen. Wir hatten zum Beispiel gestern Abend ein Gespräch mit Ramon Chak und Roger Letz. Die haben die zwei verschiedenen Standpunkte damals ein bisschen beleuchtet. Ja, also wir kriegen das auch hin, neue Medien kriegen das hin, verschiedene Standpunkte zu bringen. Der öffentliche rechtliche Rundfunk leider nicht.
Das werden wir allerdings an der Stelle festhalten müssen. Eine spannende Recherche über eine Frau im Iran, die sich problemlos ohne Kopftuch in der Öffentlichkeit bewegen kann. Zu sehen war die Szene in der ARD-Tagesschau. Katharina Schmieder ist dem nachgegangen. Aber ganz herzlichen Dank, einen schönen Abend wünsche ich dir.
Danke.
Auch an diesem Donnerstagabend haben Sie wieder die richtige Entscheidung getroffen. Sie hören die Stimme der Vernunft, hier ist 18:20, das Abendjournal. Man hat ja manchmal das Gefühl, es vergeht kaum ein Tag, an dem nicht eine neue Idee aus der Politik auftaucht, die uns ein kleines Stückchen mehr mal wieder reglementieren soll. In Berlin denkt die CDU-geführte Regierung darüber nach, Bargeldzahlungen einzuschränken oder ganz zu verbieten. Aus dem Bundesjustizministerium kommt der Vorstoß für eine Klarnamenpflicht im Internet. Tja, und auch wer als junger Mann länger im Ausland leben möchte, der soll sich das künftig genehmigen lassen. An sich alles einzelne Maßnahmen, aber zusammengenommen zeichnet sich ein ziemlich klares Bild. Der Staat will ganz genau wissen, was seine Bürger tun, sagen und wohin sie gehen. Und über diese wachsende Lust an Kontrolle und Überwachung hat sich Markus Fahlefeld mal Gedanken gemacht. Hier ist er, unser Kommentar des Tages.
Die letzten Wochen hat die deutsche Justizministerin Stefanie Hubig, SPD, nichts unversucht gelassen, um endlich die Klarnamenpflicht im Internet durchzusetzen. Gemeinsam mit dem Spiegel, mit NGOs und Colleen Fernandes sollte deutlich gemacht werden, dass unter dem Deckmantel der Anonymität die größten Schweinereien passieren. Natürlich von Männern. Der schönste Satz in der Kampagne lautete dann immer das: Wer nichts zu verbergen habe, doch mit seinem realen Namen im zentralen Internetregister registriert sein könne. Dieses Argument ähnelt auf frappante Weise auch dem, das zur Abschaffung des Bargeldes führen soll. Wer keine krummen Geschäfte macht, kann doch auch alles digital bezahlen. Die Abschaffung des Bargeldes ist am Ende nichts anderes als die Einführung der Klarnamenpflicht im Zahlungsverkehr. Daher verwundert es auch nicht, dass die vermeintlich weltoffenste und so gerne liberalste Stadt Deutschlands nun die Bezahlung mit Bargeld verbieten möchte. Die CDU-geführte Regierung Berlins, unter dem instinktsicher von Fettnäpfchen zu Fettnäpfchen taumelnden Kai Wegner, arbeitet an einer Bundesratsinitiative, die alle Händler und Dienstleister verpflichten soll, digitale Bezahlverfahren zu akzeptieren. Das soll dann für den Kioskbetreiber genauso gelten wie für die Marktfrau. Der Berliner CDU-Fraktionschef Dirk Stettner sagte dann auch, ihm falle kein sonstiger Grund ein, warum jemand auf reiner Barzahlung bestehe, als an der Steuer vorbei arbeiten zu wollen. In der Politblase aus CDU und SPD kann man sich gar nicht vorstellen, dass Bargeld nichts Kriminelles ist, sondern eine wunderbar direkte Art des Handels, bei dem keine Gebühren anfallen und vor allem die Finanzdienstleister nicht fett und fetter werden. Hinzu kommt, dass dem Gefühl der Direktheit natürlich auch ein Freiheitsmoment innewohnt und das dürfte den herrschenden Politeliten der größte Dorn im Auge sein. Klarnamenpflicht plus 100%ige digitale Überwachung, ich hör dir trapsen. Wie schamlos diese Eliten ihre Überwachungsgeilheit in Gesetze pressen, ist erst vor einigen Tagen öffentlich geworden, obwohl das neue Wehrpflichtgesetz bereits seit dem 1. Januar 2026 in Kraft ist. Es geht um die Genehmigungspflicht von Auslandsaufenthalten für männliche Staatsbürger zwischen 17 und 45 Jahren. Nun ist das nicht neu, denn bis 2011, als die Wehrpflicht ausgesetzt wurde, galt eine derartige Genehmigungspflicht ebenfalls, nur dass sie auf den Spannungs- und Ernstfall beschränkt war. Im neuen Wehrpflichtgesetz hingegen gilt sie, wie Günter Schabowski 1989 so legendär stotterte, sofort, unverzüglich. Und das jederzeit ganz ohne Spannungs- oder Ernstfall. Davon war wohl selbst die herrschende Politik überrascht, sodass es zuging wie im Taubenschlag. Die einen sagten so, die anderen ganz anders. Verteidigungsminister Boris Pistorius, der es ja eigentlich wissen müsste, meinte gar, die Genehmigung gelte automatisch als erteilt, solange der Wehrdienst noch freiwillig sei. Das sieht das Gesetz jedoch nicht vor, wie der Herr Verteidigungsminister am nächsten Tag dann einräumen musste. Also, liebe Männer, zwischen 17 und 45, wenn ihr aus dem Land ausreisen wollt, seid ihr auf die unendliche Gnade der Kreiswehrersatzämter angewiesen, die inzwischen im schönsten Orwell-Sprech Karrierecenter heißen. Die Lust der Politik, sich seiner Bürger mit Haut und Haar zu bemächtigen, ist inzwischen grenzenlos. Gleichzeitig wird an der Kakophonie um das Wehrpflichtgesetz aber auch deutlich, wie sehr der Staat von sich selbst heillos überfordert ist. Man könnte sich also entspannt zurücklehnen, in dem Glauben, dass dieser überforderte Staat eh nicht durchzusetzen imstande ist, was er in seiner Regelungswut seinen Bürgern auferlegt. Dieser Glaube könnte sich jedoch als trügerisch herausstellen, vor allem wenn man bedenkt, dass jeder ohne Pass in dieses Land hineinkommen soll, die Bürger mit Pass jedoch an der Ausreise gehindert werden können. Die Justizministerin Stefanie Hubig, SPD, hat aber auch darauf eine umwerfende Antwort. Im Gegenzug möchte sie nämlich das Schwarzfahren entkriminalisieren. Dreimal dürfen Sie raten, welche Klientel sie dabei vor staatlicher Verfolgung verschonen möchte. Nur so viel. Die Bürger mit Pass und Fahrkarte sind es nicht.
Der Kommentar von Markus Fallefeld. Ja, und damit ist auch schon wieder eine Stunde rum hier im Abendjournal. Sofort, unverzüglich, um im Schabowski-Tonfall zu bleiben. Stefan Gloss hatte heute die Redaktion, in der Technik Jörg Reinke. Mir bleibt noch der Hinweis auf Kontrafunk aktuell. Morgen früh ab 5 Uhr. Ein brisantes Thema dort. Deutschlands Bauern schlagen Alarm und einer von ihnen geht viral. Christian Beißner. Mit seinen Videos erreicht er Zehntausende, spricht von Existenzangst, politischem Druck und davon, dass es vielen Höfen schon vor dem Irankrieg schlecht ging. Steigende Kosten, immer neue Auflagen, jetzt auch noch globale Krisen. Steht unsere Landwirtschaft vor dem Kollaps? Morgen früh mehr bei Benjamin Golme, ein Landwirt, der Klartext spricht und die Politik frontal angreift. Also das sollten Sie sich auf keinen Fall entgehen lassen. Ich derweil mache mich jetzt, sagen wir mal, vom Acker im wahrsten Sinne des Wortes. Einen schönen Abend, machen Sie es gut, Ihr Christian Erz-Masiewski.